Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Wann wird das Elektroauto nicht nur ein Verbraucher im Stromnetz, sondern ein aktiver Teil davon? Die Frage habe ich mir im aktuellen Elektroauto News.net Podcast gestellt. Ich bin Sebastian und habe heute Dr. Guido Gehlen zu Gast, der bei Hyundai Connected Mobility den Bereich Connected Car Services und Charging in Europa verantwortet. Gemeinsam mit ihm habe ich über Vehicle to Grid, eine Art des bidirektionalen Ladens, gesprochen, über die Entscheidung, warum man sich für AC statt DC entschieden hat und über ein sehr, sehr konkretes Projekt, welches gerade in Niederlande gemeinsam mit Vattenfall umgesetzt wird und wohl auch so ja, eventuell nach Deutschland kommen könnte. Wir gehen direkt rein in die Folge mit ihm. Viel Spaß damit. Hi Guido, ich habe ein wenig geschaut, was du machst und wer du bist sozusagen. Ich habe gefunden, promovierter Elektroingenieur, 10 Jahre bei Vodafone Connected Car Infrastructure unterwegs gewesen. Und jetzt bist du bei der Hyundai Connected Mobility, wo wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Man kann sich noch nicht so ganz erschließen, was man denn da so macht oder was du da so machst. Wie würdest du denn deiner Familie oder wie hast du deiner Familie am Abendessen erklärt, was denn so dein tägliches Doing ist, mit was du dein Geld verdienst?
Ja, hallo Sebastian. Ja, wenn ich das so meiner Familie, meinen Kindern erkläre, sage ich, ich vernetze halt Fahrzeuge. Das mache ich schon seit vielen Jahren. Auch schon bei der Vodafone habe ich Fahrzeuge vernetzt. Da ging es darum, dass die einfach auch kommunizieren können. E-Call, Connected Car Services, das ist auch mein Thema bei der Hyundai Connected Mobility. Bis hin zu, wie vernetze ich das Fahrzeug dann mit der Energieinfrastruktur, gerade bei E-Fahrzeugen.
Das ist ja der Part, wo es dann heute für uns spannend wird. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber du hast die Hyundai Connected Mobility jetzt genannt. Man kennt die Hyundai Group, man kennt die Marken Hyundai und Kia. Die Hyundai Connected Mobility kennt wahrscheinlich nicht jeder. Wobei oder worum handelt es sich da? Was macht ihr da? Und warum wurde das eben auch aus diesem, ich sag mal, Gruppen- oder Konzerngefüge herausgelöst?
Genau, das ist eine europäische Einheit, ja, die beschäftigt sich mit digitalen Diensten in Europa, die quasi über den Fahrzeugverkauf hinausgehen. Und wir wurden gegründet, damit wir erstmal das Thema Connected Car Services, das erste Bereich Connected, übernehmen für Europa und direkt auch an Endkunden vertreiben können und die Dienste managen. Das zweite ist Mobility. Wir haben einen Zweig, der nennt sich Mobility. Und die Marke Motion, wo wir Fahrzeuge in den Abo-Dienst geben. Mein Bereich ist der Connected Car Service Bereich und auch Charging bei der Hyundai Connected Mobility für Europa, für ganz Europa in 43 Märkten.
Das ist ja eine Ansage. Motion hatten wir auch schon mal jemand zu Gast, der hier ein bisschen drüber erklärt hat. Heute, so wie du sagst, gehen wir eher auf den anderen Part ein. Und da kommen wir auch einfach direkt zum konkreten Anlass für unser Gespräch. Es geht um Vehicle to Grid, bidirektionales Laden oder eine Unterart davon, sage ich mal, da kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal als Experte mit drauf eingehen, wie wir das unterscheiden können und wie man das auch einfach ableiten kann. Da habt ihr nämlich in den Niederlanden gemeinsam mit Vattenfall ein ganz spannendes Projekt gestartet, 80 Fahrzeuge, die da ans Netz gegangen sind und Strom eben nicht nur von der Ladestation aufnehmen, sondern auch wieder abgeben. Hol uns mal ein Stück weit ab, führ uns mal in das Thema gerne ein.
Genau, gerne. Man kennt das ja, wenn man ein Elektrofahrzeug hat und dann zu Hause lädt, dann steigen die Stromkosten. Ja. Und jetzt haben wir uns gedacht, okay, man kann das Auto laden, man kann aber auch natürlich Energie abgeben, entladen. Also das haben wir schon sehr früh eingeführt mit dem Ioniq 5 und haben die Technik Vehicle to Load, nennt sich das, rausgegeben, wo man quasi im Eigenbetrieb für Camping bis zu 3,6 Kilowatt aus dem Auto entladen kann. Ja, dann kann man seinen Grill betreiben, man kann sogar, wenn das Haus offline geht, das Haus damit komplett betreiben. Und das haben wir weitergedacht, das Thema, bis hin zu Vehicle to Grid oder Vehicle to Home, wo man dann quasi das Netz unterstützt, das Heimnetz. Für den Fall, dass man sagt, okay, jetzt der Strom ist teuer, ich brauche aber jetzt günstige Energie, dann zieht man es aus dem Auto. Das Gegenteil quasi vom Smart Charging, wo man zu günstigen Zeiten das Auto lädt. Bis hin zu, ich stabilisiere mit dem Fahrzeug, mit dem Speicher des Fahrzeugs quasi das Netz, das Energienetz. Ja, und das liegt daran, dass das Netz in Deutschland und auch anderen europäischen Märkten halt gesteuert ist vom Angebot und Nachfrage. Ja, üblicherweise nachts ist die Nachfrage gering. Tagsüber steigt sie dann an. Es gibt Zeiten, da wird halt sehr viel Sonnenenergie eingespeist oder auch Windstrom. Da gehen die Preise wieder runter. Und um diese Fluktuation auszugleichen und auch das Netz stabil zu halten, kann man halt ein Fahrzeug als Energiespeicher nutzen und dann entsprechend bei Bedarf entladen. Ja, und das ist das Konzept. 2022 haben wir in Utrecht schon mal einen Versuch gestartet in den Niederlanden mit Ioniq 5. Die wurden speziell umgebaut. Da war die Technik noch nicht standardisiert. Es war noch nicht in der Serienproduktion. Die Lader waren auch noch nicht auf dem Markt. Und jetzt sind wir soweit mit dem Ioniq 9 als erstes Fahrzeug und mit dem Ioniq 6 haben wir Serienfahrzeuge, die AC, Vehicle-to-Grid, unterstützen. Und das pilotieren wir gerade in den Niederlanden mit bis zu 40 Ioniq 9 Fahrzeugen. Ja, man kann sich bewerben und dann kriegt man mit unserem Partner Vattenfall eine Installation eines bidirektionalen Laders, AC-Laders, zu Hause, einer Wallbox. Die wird kostenlos installiert, kostenlos geliefert und der Kunde bekommt auch noch 500 Euro Ladeguthaben von Vattenfall.
Das ist eine Ansage. Da wird es bestimmt einige geben, die das dann testen, weil Erfahrungen müssen natürlich auch mal in der Realität oder in der Praxis gesammelt werden. Du hast aber einen wichtigen Part auch erwähnt, wo ich kurz drauf eingehen würde. Du hast gesagt AC, bidirektional laden. Weil das ist ja, glaube ich, der Unterschied zu dem einen oder anderen Marktbegleiter von euch, der das eben auch schon in die Welt hinausgetragen hat und da entsprechend unterwegs ist. Dort sind es aber DC-Ladelösungen, die genutzt werden. Hier für die Einordnung nochmal für diejenigen. AC ist die klassische 11 kW Wallbox, die wir haben. Und DC ist dann halt eher so ein 50, 100, 150 kW Charger, den wir dann am Supermarkt oder an der Autobahn oder irgendwo sehen und den wahrscheinlich die allerwenigsten daheim stehen haben. Wie gelingt es euch dann trotzdem mit dem Ioniq 9 oder auch Ioniq 6, das dann auch umzusetzen? Weil da muss die Komplexität ja wahrscheinlich ins Auto gewandert sein.
Genau, so ist es. Also wir haben mehr Komplexität im Auto, ja, in dem Wandler im Fahrzeug, weil er bidirektional dann bis zu 10 Kilowatt liefern kann. Vehicle to Load liefert auch schon bis zu 3,6 Kilowatt. Aber halt auch nicht synchron mit dem Netz. Und die Komplexität ist jetzt ins Auto gewandert, dass wir bis zu 10 Kilowatt wieder zurückspeisen können und das halt synchronisiert mit dem Netz. Ja, da gibt es sogenannte Grid Codes, Verifizierungen, die man einhalten muss, damit das alles stabil läuft. Und diese ganze Verifizierung und die Standards zusammen mit der Wallbox haben wir getestet. Ja, das haben wir hier in unserem Technical Center in Deutschland durchgeführt. Und erproben das jetzt in den Niederlanden. DC ist eine Alternative, das geht auch. Wir haben uns aber aktiv für AC entschieden, weil für den Kunden die Wallboxen noch günstiger sind als die DC-Wallboxen. Die sind noch sehr teuer und üblicherweise im Heimbereich noch nicht im Einsatz.
Ja, also ich kann das jetzt bei uns hier, wir haben eine 11 kW Wallbox-Klassiker installiert. Für den 22er musste ja auch schon Antrag stellen, der wurde uns dann hier aber auch abgelehnt. Wird ja bei DC dann wahrscheinlich eher noch schwieriger, würde ich jetzt fast behaupten, das dann hinzubekommen. Ist vielleicht nochmal ein Unterschied, wenn wir jetzt von WEGs reden, wo dann auch wirklich eine Ladestation für mehrere Parteien genutzt werden kann. Da haben wir nochmal eine andere Herausforderung schlussendlich. Aber bleiben wir jetzt mal eher bei dem konkreten Fall von euch. Ihr habt euch für die Niederlande entschieden. Ich gehe mal von aus, dass zu dem Zeitpunkt, wo ihr mit gestartet seid mit dem Projekt, das Thema Regulatorik in Deutschland nicht so ganz einfach war, weswegen man dann eben ins Nachbarland gegangen ist. Da seid ihr jetzt ja auch nicht die Ersten, die das machen. Welche Herausforderungen hat man denn zu lösen auf den verschiedenen Ebenen, um so ein Projekt überhaupt ans Laufen zu bekommen? Ich sag mal, Fahrzeugseite hast du schon gesagt, ist Komplexität vorhanden. Ladeinfrastruktur hat es ein Stück weit abgenommen. Aber dann muss ja auch noch das Ganze mit dem Netzbetreiber und wahrscheinlich auch politische Einflüsse irgendwo ein Stück weit geklärt werden, damit man das überhaupt ans Laufen bekommt, oder?
Ja, exakt. Es gab halt die technischen Hürden. Standardisierung war ein großes Problem. Und das wurden dann über die Grid-Codes gelöst und es kommen auch wieder neue Standards, die ausgerollt werden auf der ISO-Ebene. Dann gibt es politische, regulatorische Hürden, Doppelbesteuerung in Deutschland, die aber seit diesem Jahr auch dann weggefallen sind. Das heißt, auch in Deutschland kann man bald loslegen mit der Technik. Und dann gibt es noch die Hürden, der Kunde muss ja neu mehr investieren. Er hat vielleicht schon eine Wallbox zu Hause, die kann aber jetzt nur in eine Richtung, die kann nur das Auto laden. Das heißt, der Kunde muss wieder investieren. Das ist eine Hürde. Das Auto muss es auch unterstützen. Ja, gerade bei dem AC. fangen wir jetzt an, ja, Ioniq 9, Ioniq 6 Facelift, bis zum neuen Ioniq 3, der sehr erschwinglich ist, wird eine Vehicle-to-Grid-Option erhalten. Das heißt, Kunden können sich aktiv dafür entscheiden und sagen, ja, ich möchte in der Zukunft auch hier in Deutschland Vehicle-to-Grid nutzen. Das ist ein interessantes Thema. Ich investiere vorab ein wenig mehr, ja, und kann dann in der Zukunft, ich sag mal, die laufenden Kosten für das Elektrofahrzeug noch weiter senken.
Das ist ja auch, da sind wir, glaube ich, an einem ganz wichtigen Punkt, den du jetzt ja auch nennst. Nur weil das Fahrzeug das jetzt kann, die Ladestation oder der Netzbetreiber, warum sollte ich als Kunde überhaupt mitmachen oder warum machen die einzelnen Parteien mit? Also was man erhofft man sich? Schlussendlich geht es ja wahrscheinlich darum, ein Win-Win-Win für alle Parteien zu erzielen. Und der schaut ja unterschiedlich aus, je nach Partei, wo ich drauf gucke. Kannst du da vielleicht schon mal die Gedanken dahinter erläutern, wie ihr das einordnet, wo du sagst, okay, das nehmt ihr als Automobilhersteller mit, das hat der Netzbetreiber davon und davon profitiert dann der Endkunde.
Mhm. Genau, also man sieht letztendlich, der Mehrwert wird generiert im Energiesektor. Ja, durch die fluktuierenden Preise und den Energiemarkt kann man hier einen gewissen Wert erzeugen. Und der ist nicht gering. Ja, und den möchte man natürlich dann weitergeben, weil jeder hat einen Anreiz. Es gibt die sogenannten Plattformbetreiber, Aggregatoren, die ein sogenanntes virtuelles Kraftwerk aufbauen mit Fahrzeugen, die verbunden sind. Die brauchen sehr viele Fahrzeuge, damit sie die Energie entsprechend in Spitzenbedarfsfällen wieder entladen können. Dann gibt es die Energiebetreiber, die damit dranhängen an diesen Plattformen und dann die Endkunden mit ihrem Vertrag. Und dem Endkunden muss man natürlich etwas zurückgeben, naja, ansonsten würde er es gar nicht einsehen, dass man sein Auto nutzt. Und da gibt es dann entsprechende Tarife, wie der Kunde zahlt gar nichts für sein E-Auto zu Hause an der Wallbox. Ja, also Laden ist kostenlos, es kann aber dann entladen werden. Ja, oder es gibt eine Vergütung, so ein Kickback. Ja, er bekommt eine Beteiligung an dem Gewinn. Ja, und so würden wir dann auch profitieren, weil wir entsprechend diese Technik im Fahrzeug ermöglichen und natürlich auch das Fahrzeug mit der Batterie als Assets dann zur Verfügung stellen.
Ja. Ja, also wobei dann wahrscheinlich ja eher den Zugang, weil es ist ja dann schon im Eigentum oder Besitz von jemand anderem, aber ihr lasst quasi die Tür öffnen, nehmt dafür eine gewisse Eintrittsgebühr dann und verdient da als Automobilhersteller auch nochmal mit, was ja natürlich auch in Ordnung ist, weil ihr kümmert euch ja auch um diese ganze Software und die Technik, dass das überhaupt erstmal möglich ist.
Genau. Wir werden es auch bei uns in der App damit einbauen, dass der Kunde quasi über unsere App direkt die Steuerung vornehmen kann. Weil es gibt halt immer auch Interaktionen mit anderen Diensten, ja, mit Smart Charging, mit Scheduled Charging, das wir anbieten. Und da muss man halt sicherstellen, dass der Kunde auch ein vernünftiges Angebot hat und nicht selbst viel einstellen muss. Das kann er dann alles über die App machen. Kann sagen, ich möchte dann und dann mit 70% State of Charge losfahren, ja, oder sofort starten mit dem Fahrzeug, damit es für den Kunden jetzt keine Einschränkung ergibt letztendlich. Ne, das ist uns wichtig, dass wir den Kunden immer noch sinnvoll hier bedienen.
Und er möchte das ja auch der möchte es simpel machen, so wie du sagst, er will einstellen, morgen früh um 6 will ich mit 70% losfahren. Aber er möchte sich jetzt keine Gedanken drüber machen, wann er jetzt lädt, wann er wieder entlädt, wie das stattfindet, sondern das soll ja die Software dann dahinter regeln. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, es gibt eine Vergütung entweder für Strom, der wieder zurückfließt oder man lädt kostenfrei. Das gibt wahrscheinlich noch weitere Modelle dahinter oder wird es ja auch noch entwickeln. Aber wie ist denn jetzt das Thema Batterie? Die geht auch kaputt, um das mal so ein bisschen in den Raum zu stellen. Das ist natürlich nicht der Fall, aber wie oder welche Gedanken gibt man da den potenziellen Kunden mit auf den Weg, die sagen, okay, ich habe da ein bisschen viel Angst, dass mein Auto dann nach 2 Jahren halt auch gar nicht mehr funktioniert und dann kann ich es gar nicht mehr nutzen.
Ja, deshalb ist auch AC wichtig, weil am AC Wallbox wird halt auch sanft geladen und sanft entladen. Das heißt, die Temperaturbelastung im Akku ist sehr gering. Ja, das zerstört halt die Zellchemie nicht. Außerdem kann man halt über die Grenzen, die man einstellt, auch dafür Sorge tragen, dass der Akku immer in einem optimalen Ladezustand gehalten wird, ne? Zwischen 30% und 70%. Ja, das ist so eine Wohlfühlzone für den Akku. Und wenn man den Akku dort hält, kann man sogar dafür sorgen, dass die Zellchemie nicht so schnell altert. Das heißt, es ist sogar eher positiv. Es gab eine Studie auch an den Universitäten, die das gezeigt hat. Und da ist die Sorge eigentlich unberechtigt. Das reine Fahren, ja, wenn man sieht, wie viel Kilowatt während des Fahrens gezogen wird, ja, oder am Schnelllader, ja, bis zu 300 Kilowatt, das sind ganz andere Werte, wo die Temperaturbelastung und auch die Belastung der Chemie da viel größer ist als jetzt im Bereich Vehicle to Grid.
Das hast du vorhin auch schon eingeordnet, dass dann mit maximal 10 kW die rausgezogen werden. Das ist ja wirklich zu verschmerzen, wenn man die Ladeströme sieht, die an so Ladestationen dann auch schlussendlich möglich sind und die du, die ja auch gerade mit euren 800-Volt-Modellen dann ja auch schon immens hochgetrieben werden schlussendlich. Also insofern definitiv ein spannender Ansatz. Du hast jetzt den Ioniq 9, Ioniq 6 und auch Ausblick auf den Ioniq 3 gegeben. Also ich sag mal, durchs ganze Segment durch bedient ihr damit eure Kunden dann schlussendlich auch. Kia tritt ja aber auch noch mit euch zusammen auf, weil ihr ja unter der Gruppe im Konzern sozusagen auch gemeinsam dran tätig seid. Wie ergänzt sich das? Wie grenzt man sich ab? Oder ergibt es einfach auch Sinn, hier diese Synergien zu nutzen, wie man es ja auch schon auf der Plattformebene macht?
Genau, wir nutzen auch hier die Synergien. Ja, wir arbeiten gemeinsam an der Strategie, an der technischen Plattform, auch an der Auswahl der Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir differenzieren uns halt hier an der Schnittstelle zum Endkunden. Ja, das heißt, ich selbst bediene jetzt keine Kia-Kunden, sondern Hyundai und Genesis für Connected Car Services und für Charging. Und bei Kia haben wir halt unsere Partner, die das Gleiche machen. Da gibt es eine Differenzierung, ja, zum Endkunden und auch etwas andere Angebote, gerade wenn es ums Fahrzeug geht. Ja, weil der Vertrieb der Fahrzeuge ist halt sehr strikt separiert. Ja, nur im Servicebereich konkurrieren wir nicht mehr. Ja, und da arbeiten wir eher zusammen.
Ergibt ja auch Sinn, dass man das dann nutzt. Was ist der Maßstab, um dann zu sagen, okay, dieses Pilotprojekt, welches da jetzt aufgesetzt wurde oder wird, ist ein Erfolg? Also wie wird das für euch gemessen dann? Wie messt ihr das?
Ja, wir befragen natürlich auch die Kunden. Ja, wir arbeiten mit dem Partner, mit Vattenfall in den Niederlanden zusammen, um dann zu schauen, wie kann man das dem Endkunden schmackhaft machen, weil letztendlich ist es ja ein Energietarif. Ja, wir sind kein Energiebetreiber, sondern der entsprechende Tarif und dieses Angebot wird dann von dem lokalen Energiebetreiber geschnürt. Und das schaut man sich dann halt im Nachgang an, ja, wie man das machen könnte und wie auch der Erfolg war. Letztendlich, wie viel Energie konnte man jetzt wirklich handeln? Ja, das ist ein Erfolgsfaktor. Ja, was ist der Mehrwert jetzt für Vattenfall in diesem Fall? Wie sieht das der Kunde? Ja. Passt das vom Verhalten her? Passt das Nutzerverhalten mit dem, ja, hat er ursprünglich gesagt, also der beste Zeitpunkt für Vehicle to Grid ist dann abends, wenn man von der Arbeit kommt, das Auto zu Hause parkt, anschließt, dann ist die beste Zeit, ja. Aber passt das alles so, wie man sich das vorstellt, das weiß man ja nicht genau.
Man hat ja dann auch Herausforderungen, sag mal, wenn das so funktioniert, ich lade mein Auto daheim oder öffentlich und stöpsel das dran, okay. Dann kommt aber auf einmal vielleicht noch eine PV-Anlage mit rein, dann haben wir noch Batteriespeicher, dann könnte ich rein theoretisch noch auf Arbeit laden. Also dann kriege ich ja auf einmal so eine Vielzahl von Fällen mit rein, die ja eine Komplexität da mit reinbringen. Wird das auch was sein, was ihr im Rahmen dessen dann auch schon ein Stück weit beobachtet, betrachtet, um da dann eben auch verschiedene Lösungsansätze zu bieten künftig?
Ja, in dem Piloten in den Niederlanden, da schließen wir die Kunden mit einer PV-Anlage erstmal aus, ja, um diese Effekte dort nicht mit reinzupacken. Ansonsten wird es halt doch zu komplex. Aber das ist halt je nach Kunde, muss man auch unterschiedliche, Pakete schnüren. Ja, und das sieht man auch oft, dass man nachfragt, okay, was hast du für eine Wallbox? Hast ein eigenes Haus mit PV-Anlage? Ne, all diese Fragen sind relevant, um dann zu entscheiden, wie integriert man das Elektrofahrzeug am günstigsten.
Und wenn wir jetzt darauf schon blicken, leuchtet mir ein, dass da eine Komplexität vorhanden ist, die man auch erstmal ein Stück weit ausgliedern muss oder halt Fall für Fall, damit man auch klare Ergebnisse hat, um das dann eben auch hinterher in Masse wieder zusammenzuführen. Jetzt spiele ich mit dem Gedanken, mir daheim eine Wallbox vielleicht schon zu installieren und will mich schon darauf vorbereiten auf die Zukunft. Ergibt das für mich heute dann schon Sinn zu sagen, okay, ich setze jetzt schon mal auf eine bidirektionale Wallbox und kaufe mir so etwas im AC-Bereich? Oder sind wir da noch ich sag mal, ein paar Jahre zu weit weg davon, um dann vielleicht zu sagen, okay, hol dir erstmal eine normale und schau zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, ob man da das Geld investiert, weil sich natürlich auch wahrscheinlich die Wallbox-Technik entsprechend weiterentwickelt.
Ja, ich würde halt auf ein Angebot mit dem Energiebetreiber warten, weil es da auch gewisse Standards gibt, die man einhalten muss. Und so ein Komplettangebot, wie wir es jetzt auch in den Niederlanden geschnürt haben, macht da schon Sinn. Dass man sagt, okay, es funktioniert halt jetzt mit diesem Fahrzeug, es funktioniert mit dieser Wallbox und mit diesem Energiebetreiber. Ja, weil das muss halt alles durchgetestet, gerade am Anfang durchgetestet werden. Und bis die Standards mal halt so sicher sind, dass jeder Kunde halt sagt, ja, ich nehme jetzt die Wallbox und die und das Fahrzeug und ne, bis dahin dauert es noch ein bisschen. Deshalb würde ich da erstmal also eine Komplettlösung nehmen.
So hört sich es auch für mich an, dann sage ich als eigene Erfahrung dann hier mit Wallbox-Installation. Das war schon eine Herausforderung. Und da reden wir von der normalen 11 kW AC-Wallbox, die hier installiert wurde, wo man dann an verschiedensten Stellen erstmal wieder Nachhilfe betreiben durfte oder geben durfte dann. Sozusagen, und dann wird es ja nur noch komplexer, das ganze Produkt. Und im Hinblick darauf, gibt es einen Zeitrahmen, wo du sagst, okay, wir kommen aus dieser Pilotprojektphase raus in Richtung Serie, wo man das dann auch eher alltäglicher sieht, wo es dann eben solche Bundles gibt zwischen OEM, also Automobilhersteller, Netzbetreiber und Wallbox-Anbieter sozusagen. Also so einen ganz groben Ausblick dafür, oder ist das eher Glaskugelraten im Moment noch?
Ja, also wir haben schon die Ambition, auch im nächsten Jahr dann wirklich live zu gehen, ne, außerhalb von Piloten. Das geht die nächsten Jahre los und dann auch in den großen Märkten, England, Deutschland und so weiter, wollen wir da starten. Es hängt auch ein bisschen davon ab. Deutschland ist jetzt nicht ein Markt, wo die Smart-Meter-Durchdringung groß ist. Ja, das ist auch einer der Voraussetzungen. Das spielt keine Rolle, weil man braucht sowieso jetzt auch eine neue Wallbox. Dann installiert man halt noch einen Smart-Meter dazu. Also das sind Dinge, da muss man schon so ein bisschen investieren in diesem Bereich.
Ja gut, wobei man das ja wahrscheinlich eben, also zumindest jeden, mit dem ich mich da auseinandersetze, der mit Wallbox und sowas plant, der hat da auch schon Smart Meter im Hinterkopf. Da ist ja eher immer die Frage, ob das dann auch so vorangetrieben wird. Aber in dem Fall ist ja das Interesse dann auch beim Netzbetreiber nochmal ein anderes, wenn man sagt, man gibt ihm ja die Möglichkeit, dann ja auch nochmal da Zusatzgeschäft zu machen oder seine eigene Netzbelastung abzusichern. Also könnte man ja vielleicht die Vermutung haben, dass das dann eher vorangetrieben wird, als wenn ich jetzt nur dorthin komme und sage, ich brauche einen Smart Meter. Also sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Das heißt aber auch für uns, ich sag mal, mit der Regelung jetzt in Deutschland, die getroffen wurde, als auch den ersten Schritten und Ergebnissen, die man aus den Niederlanden zieht, gehe ich mal von aus, dass wir in diesem Jahrzehnt auch da noch erste Pilotprojekte mal zumindest auch in Deutschland dann auf der Straße sehen von euch.
Auch auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Das ist schön, das freut mich. Dann hast du uns, glaube ich, einen ganz guten Überblick gegeben, Guido. Vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen. Ich konnte einiges mitnehmen aus dem Gespräch und würde sagen, wir sehen uns zumindest dann wieder, wenn wir hier in Deutschland nächste Schritte gehen oder ihr erste Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt ableiten und bekannt geben könnt.
Ja, gerne. Das würde mich freuen.
Ja, mich auch. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Gerne, danke.
Das war Dr. Guido Gehin von der Hyundai Connected Mobility. Was mich an dem Gespräch besonders beschäftigt hat, diese Frage, wer eigentlich von Vehicle-to-Grid profitiert und in welchem Verhältnis. Aggregatoren, Energieversorger, Automobilhersteller und am Ende der Kunde, die Kundin selbst, der einfach nur am frühen Morgen, ja, idealerweise mit vollem oder fast vollem Akku losfahren möchte. Dass das alles gleichzeitig funktionieren muss, damit das Konzept in der Breite ankommt, hat Guido, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich freue mich, ihn auch wieder demnächst zu Gast zu haben, wenn eben erste Erfahrungen, Ergebnisse aus dem Pilotprojekt vorhanden sind und wir da ein Stück weit tiefer eintauchen können. Dir auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schaut gerne auch nächste Woche wieder ein, wenn die nächste Folge des EAN-Podcasts online geht. Mach's gut, bis dahin, ciao.